Osthessen hautnah. Der Podcast für und mit Menschen aus deiner Heimat. Wir holen die Region ans Mikro.
Hallihallo und willkommen zu einer neuen Folge von Osthessen hautnah. Hier ist wieder Luisa Heinz für euch. Und heute tauchen wir ein in die Welt der Rechtsmedizin und Forensik, denn mein heutiger Gast stammt aus diesem Bereich. Viele von euch werden ihn bestimmt kennen, Professor Dr. Michael Zuckus. Er ist Deutschlands bekanntester Rechtsmediziner und kommt schon bald nach Osthessen. Am 3. Dezember nämlich ist er mit seinem Programm Phänomen Forensik in der Alsfelder Hessenhalle. Und heute ist er schon mal bei mir im Podcast. Hallo, Herr Zuckus, ich freue mich riesig, dass Sie heute bei uns sind.
Hallo, Frau Heinz, ich freue mich auch.
Herr Zuckus, wir wollen natürlich über Ihre Show in Alsfeld heute sprechen, die in der Woche stattfindet. Aber ja, nicht nur über die Show, sondern natürlich über Ihren Beruf als Rechtsmediziner. Sie haben eine ganz, ganz spannende Vita. Die habe ich gesehen, als ich mich hier auf den Podcast vorbereitet habe. Herr Zuckus, erstmal, wie wird man denn Rechtsmediziner? Wie kommt man denn zu so einer Position, da wo Sie gerade heute stehen?
Also eigentlich durch Zufall. Das war jetzt nicht irgendwie geplant von Kindesbeinen an. Ich habe tatsächlich mich für einen Studienplatz gar nicht interessiert für Medizin und wollte bei der Bundeswehr, wo ich 1986 bis 88 war, mal 2 Tage frei haben, weil man die bekam, wenn man den Medizinertest macht. Und dann habe ich tatsächlich diesen Medizinertest gemacht, weil ich den ja nachweisen musste. Und dann habe ich einen Medizinstudienplatz gekriegt. Also das war eigentlich gar nicht geplant. Und dann bin ich irgendwann in einem der letzten Semester auf die Rechtsmedizin aufmerksam geworden. Das muss man sich so vorstellen, das war Anfang der 1990er Jahre. Da war True Crime gar nicht bekannt. Das Wort gab es noch gar nicht. Da war Rechtsmedizin nicht bekannt. Da gab es nicht Medical Detectives oder irgendwas. Und ich habe dann diese Vorlesung gehört und dachte, boah, das ist ja irre. Und habe dann da eine Formulatur gemacht, ein Praktikum, habe dann da auch meine Doktorarbeit gemacht und wusste genau, das ist das, was mich interessiert. Aber ich habe jetzt weder mir zu Zeiten als Schüler überlegt, ich will Medizin studieren, noch als Medizinstudent gedacht, ich will Rechtsmediziner werden, sondern wollte eigentlich alles andere werden. Ich wollte Neurologe werden, ich wollte Chirurg werden, aber bestimmt nicht Rechtsmediziner, bis ich dann in dieser Vorlesung war. Und das hat mich wirklich geflasht. Also das war tatsächlich was, was sich aber bis heute durchträgt, muss ich sagen. Also ich bin heute noch genauso begeistert von meinem Beruf wie damals.
Ja, und bei Ihnen kam dann so eins zum anderen. Sie schreiben Bücher, Sie treten jetzt mit Ihrer eigenen Show auf, sind natürlich auch Rechtsmediziner.
Ich bin jetzt Direktor des Landesinstituts für gerichtliche und soziale Medizin in Berlin. Das ist die zweite Einrichtung, die es in Berlin gibt und stehe tatsächlich noch jeden Tag im Sektionssaal. Also das ist jetzt nicht so, dass ich der Typ bin, der mal vor 10 Jahren was gemacht hat, sondern ich bin immer noch dabei und auch als Sachverständiger vor Gericht. Und irgendwann bin ich durch einen Autoren mal darauf aufmerksam geworden, dass das, was ich mache, für die Öffentlichkeit total spannend ist. Denn mit dem habe ich mich unterhalten und der konnte das alles gar nicht glauben. Der sagte, du lieferst mir hier gerade eine Drehbuchvorlage nach der anderen und das müsstest du mal als Buch schreiben. Und dann bin ich tatsächlich rumgegangen, habe versucht, einen Verlag zu finden und habe gesagt, ich möchte ein Sachbuch über Rechtsmedizin schreiben, echte Fälle. Und dann haben die gesagt, das interessiert keinen Menschen. Das interessiert überhaupt keinen. Schreiben Sie mal was Philosophisches über den Tod. Und dann habe ich gesagt, was soll ich denn Philosophisches über den Tod schreiben? Ich bin Rechtsmediziner. Bis ich dann einen Verlag gefunden habe und dann eben mein erstes Buch, den Tod auf der Spur, ein Sachbuch rausgebracht habe. Und dann hat sich das ja alles auch so weiterentwickelt mit True Crime, dass Podcasts ins Spiel kamen, Crime-Dokus. Und jetzt bin ich bei meinen Veranstaltungen. Da ist die Hessenhalle in Alsfeld eher noch kleiner. Ich trete auch in der Wunderino-Arena in Kiel vor 8.000 Leuten auf oder in der Grugerhalle in Essen vor 6.500. Aber auch das hat sich einfach ergeben durch Zufall. Genauso wie mein Studium, weil ich eben als Autor Lesungen in Buchhandlungen gehalten habe vor 20 Leuten vor 15 Jahren. Und dann ein paar Jahre später waren es 50 Leute, dann 100 Leute und dann reichte die Stadthalle irgendwann nicht mehr und man musste in die großen Hallen gehen. Insofern, das ist alles nie geplant gewesen, sondern hat sich einfach so ergeben.
Sie hatten gerade schon in Zusammenhang mit Ihrem Buch drüber gesprochen, Sie wollen über echte Fälle schreiben. Darüber, über die echten Fälle, kommen wir gleich auch zu sprechen. Herr Zuckus, ich will nur noch mal vorher einen Begriff klären, und zwar der Begriff Forensik. Der kommt ja bei Ihnen häufig vor, auch im Programm. Wollen Sie unsere Hörer einfach mal aufklären, was sich unter diesem Begriff überhaupt verbirgt?
Ja, also der hat sich aus dem Lateinischen entwickelt, Forum Romanum in Rom, wo eben nicht nur Versammlungsort war, sondern auch Gerichtsprozesse. Das heißt also, Forensik ist eigentlich so ein allgemeiner Begriff, alles, was mit gerichtlichen Dingen zu tun hat, hat sich aber bei uns so eingebürgert, dass das eher in Richtung Rechtsmedizin geht. Das heißt also, forensische Pathologie, ich bin forensischer Pathologe, das heißt, ich bin kein Pathologe, der jetzt irgendwie einen Meniskus unter dem Mikroskop untersucht nach einer Operation, sondern ich führe eben für Gerichte und Staatsanwaltschaften Obduktionen durch. Also Forensik wird häufig synonym benutzt in Deutschland mit Rechtsmedizin, ist es aber nicht. Da, zur Forensik gehört auch Kriminalpsychologie, da gehört auch die Daktyloskopie, also Fingerabdrücke, die ganze Spurensicherung. Aber die meisten verstehen tatsächlich unter Forensik Rechtsmedizin, und mein Programm heißt ja Phänomen Forensik, weil ich da eben auch diese Teilbereiche beleuchte und da eben auch mal was Spurensicherung und Tatortarbeit so ein bisschen über den Tellerrand blicke.
Ja, und ich habe gelesen, Sie hatten in einem Interview mal gesagt, das ist jetzt aber auch, glaube ich, schon ein paar Jahre her, Sie haben in Ihrem Leben schon über 200.000 Leichen gesehen.
Locker, ja.
Locker. Das klingt jetzt für mich und für viele Hörer jetzt wahrscheinlich auch okay, wow. Aber ist es für Sie, ich sage es jetzt mal bewusst in Anführungszeichen, normaler Arbeitsalltag für Sie oder ist doch noch auch jeder Arbeitstag für Sie besonders, wenn man es so sagen kann?
Also, es ist schon ein ganz normaler Arbeitsalltag. Das ist nichts anderes als ein Bäcker, der morgens zur Arbeit geht und seine Brötchen backt. Genauso untersuche ich Verstorbene. Aber es ist natürlich nach wie vor für mich immer unter dem Aspekt, da liegt ein Schicksal vor mir auf dem Tisch. Da ist
Ja.
was Tragisches, da ist eine Familie, die jemanden vermisst, die Antworten auf Fragen will. Insofern, ich würde jetzt nicht sagen, was Besonderes, dass ich jetzt irgendwie aufgeregt bin. Ich untersuche jetzt einen Toten, sondern aber dass mir durchaus bewusst ist, was für eine Tragweite diese Untersuchungen haben.
Ja, aber hat man da selber Emotionen auch dabei, wenn Sie sagen, da steckt ein Mensch dahinter, da steckt angehörige Familie dahinter?
Nein, nein, das muss man auch ausblenden, weil man dann nicht objektiv ist und vielleicht auch voreingenommen, wenn ich ein totes Kind untersuche und sofort denke, das muss irgendjemand umgebracht haben, da ist irgendjemand schuld, dann gehe ich da falsch ran, sondern ich muss da offen rangehen. Vielleicht war es plötzlich ein Kindstod, vielleicht hat das Kind an einem schweren Gendefekt gelitten. Das heißt, ich muss mich wirklich frei machen von Emotionen, denn wenn man da sich auf Emotionen einlässt, dann läuft man falsch und dann ist man auch für diesen Beruf nicht geeignet.
Ja, Sie sprechen gerade das Kinderthema an. Das wäre eine spätere Frage von mir gewesen. Ist es anders für Sie, Kinder, wenn Sie Kinder liegen haben, als Erwachsene?
Ja, das ist schon mal, ich gebe Ihnen da mal ein Bild. Wenn Sie in den Sektionssaal kommen und da ist so ein 2 Meter langer Stahltisch, blanker Stahl, und da liegt so ein kleines Bündel von 60, 70 Zentimetern drauf. Das ist was ganz anderes, als wenn das Erwachsene sind, die häufig auch viel zu früh aus dem Leben gerissen wurden. Aber so ein Kind hatte noch sein ganzes Leben vor sich. Das ist wirklich jedes Mal was anderes. Es ist jetzt nicht so, dass wir da alle jetzt betroffen rumschleichen, sondern man muss dann natürlich auch völlig klar bei der Sache sein, und Betroffenheit hat da, wie ich eben schon sagte, nichts zu suchen. Aber natürlich ist das was ganz anderes. Allein dieses Bild, das passt nicht. Dieses kleine Bündel Mensch auf so einem riesigen Tisch.
Ja, wir sind jetzt schon so ein bisschen drinne im Thema, echte Fälle. Ich will auf einen ganz besonders eingehen, Herr Zokus, weil ja, das ist zwar schon lange her, ist aber trotzdem in aller Köpfer noch von uns drinne, der Tsunami in 2004 in Thailand. Dort waren Sie im Auftrag des Bundeskriminalamtes zur Identifikation der deutschen Opfer. Was für Bilder sind Jahre jetzt danach für Sie noch geblieben, wenn Sie darauf zurückblicken?
Das sind tatsächlich die Bilder, und das ist interessant, dass Sie das ansprechen, weil wir es ja nicht abgesprochen haben. Das sind tatsächlich die Bilder, die ich auch bei meiner Live-Show zeige. Phänomen
Ach ja,
Forensik. Das bin ich in einer Tempelanlage, wo wirklich 10.000 Tote auf dem Boden liegen. Denn es gab natürlich nach diesem Tsunami, der ja in Südostasien 296.000 Todesopfer gefordert hat, überhaupt keine Kühlmöglichkeiten. Keiner wusste, was machen wir mit den Menschen. Wir können sie auch nicht verbrennen. Wir können sie nicht beerdigen, weil die natürlich einen Namen bekommen müssen, um sie den Angehörigen wiederzugeben, damit die mit ihrer Trauerarbeit anfangen können. Und deshalb wurden die in Tempelanlagen gelagert. Da lagen 10.000 Tote in jeder Tempelanlage und wir haben die untersucht. Das sind so diese Bilder, auch frustrane Versuche, die Verstorbenen mit Trockeneis zu kühlen durch die thailändischen Behörden, was nicht funktioniert hat. Hunde, die da durchlaufen, die an den Leichen fressen. Totales Chaos. Diebe, die die Leichen durchsuchen, ob da noch Wertsachen sind. Aber was ich natürlich eben auch zeige, dass es geht nicht um Schockmomente, sondern einfach, ich zeige diese Fotos, um diese Dimension zu zeigen und auch um die Wichtigkeit dieser Aufgabe zu zeigen. Viele verorten uns ja im Sektionssaal, die klären Morde mit der Polizei auf, aber gerade die Identifizierung von Opfern, von Massenkatastrophen oder auch nach Terroranschlägen, da war ich auch zum Beispiel nach dem Anschlag auf den Sultan-Ahmed-Platz in Istanbul aktiv oder natürlich Berlin-Breitscheidplatz. Gerade diese Identifizierung von Opfern, das ist was ganz Wichtiges, um die Angehörigen, ja, um den Angehörigen überhaupt einen Ansatz zu geben, mit der Trauerarbeit anzufangen oder anfangen zu können. Denn ansonsten denkst du vielleicht immer, vielleicht lebt er noch, vielleicht hat er überlebt, er ist in irgendeinem Krankenhaus, hat das Gedächtnis verloren. Was ist mit dem passiert? Und das ist tatsächlich auch Thema meiner Live-Show in Alsfeld, ja.
Ja. Kann man sagen, dass das eines der prägendsten Ereignisse in Ihrer Karriere war?
Ja, weil das auch noch relativ früh in meiner Karriere war. Das war 2004, 2005.
Ja.
Da war ich knapp 10 Jahre in der Rechtsmedizin. Und ich habe dafür natürlich auch, also prägend in der Hinsicht, dass ich davon wirklich profitiert habe. Ich habe gelernt, wie organisiert man Identifizierung von endlos vielen Opfern, von Massenkatastrophen. Welche Kriterien sind entscheidend? Wie komme ich schnell zum Punkt? Solche Sachen, das lernt man dann tatsächlich oder da wächst man mit solchen Aufgaben.
Ja, auf jeden Fall. Und mit all den Erfahrungen, die Sie gesammelt haben, haben Sie einen Fall, der so bei Ihnen auf Top 1 steht oder kann man das schwer
Kann man
kategorisieren?
nicht sagen. Es sind tatsächlich diese ganzen Fälle, die ich auch in meinen Live-Shows zeige. Das ist nur ein ganz kleiner Bruchteil. Es gibt da einen Fall, zum Beispiel in meinem alten Programm Der Puzzlemörder, wo in einem Sommer über Berlin verteilt Leichenteile gefunden wurden und man zunächst gar nicht wusste, deshalb hat die Boulevardpresse das als Puzzlemörder bezeichnet, ob das alles von einem Opfer stammt oder nicht. Und dann fehlte aber der Kopf und der Oberkörper und es waren nur Arme und Hände gefunden worden und Tätowierungen da drauf. Und dann ist die Mordkommission auf die wirklich geniale Idee gekommen, wir machen Fotos von diesen Tätowierungen und gehen zu einer Tattoo-Convention. Und darüber konnten die den Tattoo-Artist herausfinden und der konnte gleich denjenigen, der es war, nämlich das Opfer, identifizieren.
Ach,
also da gibt es so viele wahnsinnig spannende Fälle. Ich habe in dem Fall von Kannibalismus die Untersuchungen durchgeführt, saß als Sachverständiger vor Gericht. Da gibt es unfassbar viele spannende Fälle. Ich komme jetzt gerade aus Marokko. Ich bin heute Nacht wiedergekommen aus Marokko, habe dafür das Bundeskriminalamt eine Untersuchung durchgeführt. Da kann ich jetzt nicht so drüber sprechen. Aber da sind so viele spannende Sachen und das macht für mich auch den Reiz und eben auch diese Faszination an der Rechtsmedizin aus.
Ja, das
Deshalb
glaube
kann ich
ich.
Nicht einen einzelnen Fall jetzt hervorstellen oder rausstellen, weil das alles auf seine Art unfassbar spannend ist.
Ja, aber vor allem, ja, sind dann so die Schlagworte wie Tsunami Thailand 2004 oder Breitscheidplatz Berlin, den Sie angesprochen haben, natürlich dann auch für die Bevölkerung einfach ja, Dinge, die einem selber noch so präsent im Kopf sind, dass das für Sie natürlich auch Wahnsinn ist, da dann einfach vor Ort zu sein.
Richtig, richtig, dass man wirklich, ja, eigentlich Geschichte live
Ja.
erlebt, ne? Das ist ja
Ja.
tatsächlich so.
Ja. Herr Zuckus, als ich mich auf den Podcast vorbereitet habe, bin ich natürlich auch auf Ihr Instagram-Profil gegangen und habe schnell gemerkt, mit dem ersten Blick, okay, das ist nichts für schwache Nerven hier. Also
Richtig.
Ich glaube, viele können sich einfach so Videos gar nicht angucken. Für viele andere ist es unfassbar spannend. Ist das in Ihrer Show auch Programm? Also Sie hatten eben schon gesagt, dass Sie auch Bilder zeigen, jetzt Beispiel Thailand. Braucht man starke Nerven, wenn man zu Ihnen zum Programm kommt?
Nein, also man sollte natürlich eine gewisse geistige und sittliche Reife haben, nicht? Um zu verstehen, dass es eben tragische Schicksale sind, die dahinter stehen. Aber es geht um einen Lehreffekt. Das ist ja wie eine populärwissenschaftliche Vorlesung. Es ist aber definitiv nicht langweilig, sondern ich berichte einfach von meinen Spanzenfällen, meinen spannendsten Auslandsmissionen. Ich glaube, der große Punkt ist auch, dass ich das alles selbst erlebt habe und nicht ein Journalist bin, der jetzt True Crime macht und sich irgendwo hinstellt und irgendwelche Fälle nacherzählt. Das gibt es auch, aber bei mir gibt es das eben aus erster Hand. Und tatsächlich zeige ich da deutlich mehr, als ich auf Instagram zeigen kann. Denn auf Instagram oder Facebook oder auch auf meinem YouTube-Kanal, da werden oft Videos gesperrt, weil einfach der Algorithmus nicht erkennt, was das ist, dass es eben medizinische Aufklärung ist und nicht irgendwie Sensationsheischerei, sondern das wird dann als Gewaltverherrlichung verstanden. Wenn ich gerade vor ein paar Tagen erklärt auf meinem Kanal, wie man eine Kopfplatzwunde von einem Sturz, von einer Stichverletzung unterscheidet. So. Und das ist natürlich medizinisch essentiell, auch für Ärztinnen und Ärzte in Kliniken oder für Pflegepersonal. Aber das wurde gleich gelöscht wieder von Instagram, weil eben gedacht wurde, das wäre Gewaltverherrlichung, weil dieser Algorithmus natürlich nicht versteht, was ich dazu sage.
Wir wollen jetzt natürlich noch über die Show in Alsfeld sprechen, Herr Zuckus, weil ja, wenn man irgendwie auf ein Konzert von einem Künstler geht oder sich eine Comedy-Show anguckt, dann weiß man ungefähr, was auf einen zukommt. Erzählen Sie doch gerne noch mal so ein bisschen im Detail, wie oder auf was sich die Besucher in Alsfeld freuen dürfen.
Also in Alsfeld gibt es mein Programm Phänomen Forensik und ich habe, das ist die Fortsetzung des Programms Faszination Rechtsmedizin mit ganz neuen Fällen. Ich starte tatsächlich jetzt mal mit meinen Anfängen in der Rechtsmedizin in den 1990er Jahren in Sydney, in New South Wales. Spannende Fälle, wie wir da in den Waterways, also in den Wasserstraßen um Sydney, Wasserleichen geborgen haben, gehe dann immer mal wieder auf rechtsmedizinische Themen ein. Was sind Artefakte? Wie diagnostiziere ich Ertrinken? Was passiert eigentlich mit Wasserleichen? Und dann gibt es immer mal wieder Fälle, zum Beispiel den Fall des Tsunami, was ich schon erzählt habe, dann einen Fall, wo ich in Chile ein fragliches Tötungsdelikt untersucht habe. Und es geht immer wieder so ein bisschen zur Rechtsmedizin zurück. Das heißt, wir erarbeiten Basics, die eben auch für alle, die mir auf Instagram folgen, total spannend sind. Und da hat man mal mehr Zeit, die Show dauert knapp 2 Stunden, das so ein bisschen zu präsentieren. Also es ist eigentlich wie eine Vorlesung, aber eine Vorlesung, die Spaß macht.
Ja, die auf jeden Fall nicht langweilig sein wird.
Richtig, richtig.
Herr Zuckus, wir wollen jetzt auch gar nicht weiter über Alsfeld sprechen, weil die Leute, die jetzt hören und sagen, oh, das klingt spannend, die können gerne am 3. Dezember in die Hessenhalle nach Alsfeld kommen. Da warten sie dann mit ihrem zweistündigen Programm. Ich freue mich auch, ich werde mit einer Freundin da sein und
Super.
bin schon ganz gespannt. Herr
Klasse,
Zuckus,
klasse.
ich danke Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, kurz
Ich danke Ihnen, Frau
vor.
Eins, für die guten Fragestellungen. Dankeschön.
Ich freue mich auf Ihre Show und ich hoffe, wir haben euch ein bisschen Lust gemacht auf die Show, liebe Hörer da draußen. Danke euch natürlich auch fürs Zuhören und wenn ihr wollt, schaltet gerne nächste Woche wieder ein. Bis dahin, macht's gut, tschüss.
Tschüss.
Osthessen hautnah ist eine Produktion von Osthessen News und Medienkontor Fulda.